Vielen herzlichen Dank. Danke auch für die extreme Zeitdisziplin. Vielen Dank, wir haben jetzt einiges aufgeholt. Die Diskussionsrunde, die Sie angesprochen haben, würde ich ein wenig später dann durchführen. Ich glaube, wir machen weiter mit den Referaten. Sie haben den Herrn Professor Mangold bereits angesprochen. Wir reden von der Schwarzmeerregion als einer Region, die aufgesplittert ist, die komplex ist. Es ist eine Region wider Willen, sagt Professor Mangold. Ich darf Sie um Ihr Statement bitten.
Okay, was für ein Auftritt. Schönen guten Morgen, meine Damen und Herren. Ja, ich mache mir vielleicht nicht wirklich Freunde, wenn ich damit sage, there's no such thing as the Black Sea Region. Und als zweite These, das wird sich durch meine kurze Präsentation ziehen, the Black Sea Region is what external states make of it, um es so zu sagen. Natürlich gibt es die Schwarzmeerregion geografisch, das wird uns nicht überraschen, aber ich würde argumentieren, dass wenn wir es an verschiedenen Indikatoren messen, die wir für die Herausbildung regionaler Kohärenz und Identität heranziehen müssen in der Wissenschaft, dann sind diese Indikatoren für diesen geografischen Raum sicherlich nicht gegeben. Regionen konstituieren sich zunächst einmal durch Ähnlichkeiten und sie entregionalisieren sich durch Unterschiede, durch Differenzen. Ich habe einiges an Statistiken vorbereitet, aber auch ich will die 10-Minuten-Grenze einhalten, deswegen werde ich Ihnen diese nicht zeigen, aber es ist einiges schon angesprochen worden, was es für Differenzen gibt. Wir dürfen nicht vergessen, es handelt sich hier um völlig unterschiedliche historische Entwicklungsräume. Staaten, die dominiert, gestaltet, geprägt wurden durch das Osmanische Reich, Staaten, die geprägt wurden durch das Russische Reich und Staaten, Bulgarien und Rumänien nehmen wir an sich ja nicht dazu, aber wenn wir an diese Staaten denken, Staaten, die jedenfalls in der europäischen Modernisierungsentwicklung zu den peripheren Staaten gehörten, zu den verspäteten Nationen. Also unterschiedliche historische Entwicklungsräume, unterschiedliche Zivilisationen, auch religiös unterfüttert, ethnisch fragmentiert und mit unterschiedlichem Modernisierungsgrad. Wir sehen, wenn wir uns die Wirtschaftsdaten anschauen, extrem unterschiedliche wirtschaftliche Leistungskraft, das BIP, auch das BIP pro capita. Wir sehen unterschiedliche Wachstumsraten. Aber auch wenn wir uns die Bevölkerungsstruktur in diesen Staaten ansehen, wir haben hier Staaten, deren Bevölkerung stark zurückgeht, aufgrund sehr niedriger Geburtenraten und sehr hoher Sterberaten. Ukraine, Russland, Georgien. Und wir haben Staaten, die stark wachsen, aufgrund niedriger Sterberaten und hoher Geburtenraten, extrem hoher Reproduktionsfaktoren, Staaten wie Aserbaidschan oder die Türkei. Staaten, die bis 2030 erheblich wachsen werden. Wir haben unterschiedliche Altersstrukturen, sehr junge Bevölkerungen und weiter jung bleibende oder sogar noch jünger werdende Bevölkerungen in Aserbaidschan, in der Türkei, aber alternde Bevölkerungen, extrem alternde Bevölkerungen mit all den Implikationen, die das hat, etwa in der Ukraine, in Moldova, in Russland natürlich, auch in der Region, die hier ans Schwarzmeer angrenzt, aus Russland, nämlich die Schwarzmeerregion. Wir haben zum Teil unterschiedliche Genderstrukturen. Wir haben einen deutlichen Frauenüberhang in der Ukraine, in Russland, in Moldova. Wir haben solche Gender Gaps, wie wir das nennen, in anderen Staaten nicht. Nur um einige Indikatoren zu nennen, die wir uns anschauen können. Wenn wir den United Nations Human Development Index uns ansehen, sehen wir, wie weit diese Staaten auseinanderfallen und wie wenig Berührungspunkte sie haben, wie differenziert sie sind. Also wenn wir das Kriterium für die Konstituierung einer Region heranziehen, Ähnlichkeiten, Gemeinsamkeiten, dann schaut es damit in der Schwarzmeerregion sehr schlecht aus. Ein zweiter Faktor, der Regionen konstituiert, sind Interdependenzen. Wie verdichtet sind die Interaktionen, wie stark hängen die Staaten voneinander ab, wirtschaftlich, finanziell, Bevölkerungsaustausch, Kooperation etwa im Wissenschaftsbereich, Städtepartnerschaften, ähnliches mehr. Ich kann das nicht weiter ausführen. Interdependenzen in der Region sind zwar gewachsen, aber unter den Erwartungen, deutlich unter den Erwartungen, der Interdependenzsteigerungsgrad ist sehr gering. Dritter Indikator für die Konstituierung einer Region. Sieht sich denn ein Staat, eine Bevölkerung in dieser Region als Teil einer Region? Die Selbstattribution als Region existiert in den meisten Staaten nicht. Die Staaten sehen sich nicht als Teil einer Schwarzmeerregion. Haben Sie, vierter Indikator, spezifische Regionalpolitiken? Gestalten Sie Ihre Politiken spezifisch auf diese Region? Nein, die Türkei am stärksten noch, aber auch nicht besonders intensiv. Und die von der Türkei 1992 gestartete Black Sea Economic Cooperation, ein sehr fruchtbarer und wichtiger Ansatz, muss, wenn man es, ich bin kein Diplomat, nüchtern betrachtet, als wenig ergebnisstark, um es so zu formulieren, bezeichnet werden. Und es gibt daher in Summe auch ein äußerst geringes Maß an regionaler Kooperation. Also kurzum, an allen fünf Indikatoren, die wir in der Wissenschaft heranziehen für die Beurteilung, ob es so etwas gibt wie eine jenseits der Geografie konstituierte Region, müssen wir für den Schwarzmeerraum feststellen, die Konstituierung einer Region ist dort fast nicht vorhanden, um es vorsichtig auszudrücken. Aber es gibt eines, was die Region zumindest charakterisiert. Commons würde ich das nennen. Commons im Sinne von negativen Commons. Was die Region charakterisiert, ohne darauf einzugehen, weil ich weiß, auch Professor Hoppe wird darüber sprechen, die Region ist geprägt von dem, was man meines Erachtens nach fälschlicherweise Frozen Conflicts nennt. Die Konflikte sind nicht frozen, nur weil sie nicht alle militarisiert sind oder militärisch aktiv sind. Es sind latente und manifeste Konflikte. Denken Sie an den Sezessionskonflikt Bergkarabach, denken Sie an die Sezessionskonflikte Abchasien, Südossetien, denken Sie an den Sezessionskonflikt in Transnistrien. Denken Sie auch an den Sezessionskonflikt der Kurden in der Türkei. Das sind manifeste oder latente Konflikte, die den Handlungsspielraum und die Interaktionsdynamik zwischen den Staaten erheblich beeinflussen, weil die angrenzenden Staaten an das Schwarze Meer völlig unterschiedliche Vorstellungen haben, wie mit diesen manifesten oder latenten Konflikten umzugehen ist. Und aufgrund dieser manifesten und latenten Konflikte gibt es auch sehr viel Spannungen und Unwägbarkeiten und daher auch eine mangelnde Berechenbarkeit und langfristige Planbarkeit der Entwicklung der zwischenstaatlichen Beziehungen. Es gibt aber auch zwischenstaatliche Kriege, vielleicht nicht jetzt im völkerrechtlichen Sinne, aber man kann sagen, es gibt einen zwischenstaatlichen Krieg zwischen Georgien und Russland. Ich brauche es nicht weiter ausführen, um Südossetien und Abchasien. Und es gibt einen massiven zwischenstaatlichen Konflikt zwischen Armenien und der Türkei. Ihnen allen ist bekannt, geschlossene Grenzen, Normalisierungsprozess zwischen 2008 und 2010 ist letztlich gescheitert und hat auch zu erheblichen Spannungen geführt. Dass er gescheitert ist, war ganz im Interesse Russlands, um das mal so zu sagen, denn je mehr Armenien auf Russland angewiesen ist im Sicherheitsbereich, umso besser für Russland. Der Normalisierungsprozess mit Armenien, weil er junktimiert ist mit der Lösung des Bergkarabach-Problems zwischen Armenien und Aserbaidschan, scheint mir in den nächsten Jahren nicht wiederbelebbar zu sein. Und natürlich gibt es zwischen Armenien und der Türkei eine offene Frage und lassen Sie mich, bitte auch den Dolmetscher, das genau zu übersetzen, sozusagen dazu so viel sagen. Wenn die armenische Seite das, was 1915, 1916 passiert ist an Ereignissen, als Völkermord bezeichnet, dann wird man sich schwer tun, der armenischen Seite zu widersprechen. Und dann gibt's als weitere Commons in dieser Region, Negative Commons, natürlich diese ganzen bekannten Low Security Risks. Drogenhandel, Waffenhandel, Menschenhandel, Human Trafficking als Probleme, terroristische Penetration in dieser Region, wiewohl man unterschiedlicher Meinung sein kann, was Terrorismus ist und was nicht. Und es sind diese negativen Commons, über die ich jetzt gesprochen habe, die auch dazu führen, dass externe Akteure involviert werden in diese Region. Dadurch werden Staaten von außen, die Europäische Union oder hier besser gesagt manche Staaten der Europäischen Union, die USA, Russland, Iran, in die Region mit einbezogen. Das fängt natürlich an mit den formalen Mediationsgruppen wie der Minsk-Gruppe für Bergkarabach oder der 5+2-Gruppe zur Lösung des Transnistrien-Problems, aber es sind natürlich informelle Einflussnahmen, informelle Aktivitäten, informelle Penetrationen dieses Raums durch externe Akteure. Und die externen Akteure schauen auf diesen Raum vor allem durch die Brille eines regionalen Sicherheitskomplexes, wie wir das in der Politikwissenschaft nennen. Das ist eine externe Betrachtungsweise, die entsteht nicht auf der Basis des positiven Gemeinsamen, sondern der Negative Commons in dieser Region. Die Frozen Conflicts, die manifesten latenten Konflikte, also als Einfallstor für externe Penetration dieses Raumes. Aber natürlich kommen andere Faktoren dazu. Energie, ein Faktor, über den ich heute später noch sprechen werde, ist ein ganz wichtiger Faktor für die Interaktion externer Akteure in der Region und gewichtet die einzelnen Staaten auch unterschiedlich, was ihre Bedeutung betrifft. Die Frage des Transitkorridors für Waren zwischen Europa, Schwarzmeer, Kaukasus, Kaspische Region, Zentralasien ist ein wichtiger Faktor, der externe Akteure zu Engagement in dieser Region treibt. Und natürlich kann man und muss man sagen, dass es ein schon seit William Jefferson Clintons Präsidentschaft verfolgtes Ziel amerikanischer Regionalpolitik ist, in dieser Region zwei Staaten zu schwächen beziehungsweise zu isolieren. Die Schwächung Russlands ist ein strategisches Ziel der Vereinigten Staaten in der Region. Das ist aus amerikanischer Sicht ein sehr nachvollziehbares Ziel. Also es ist kein Vorwurf, sondern einfach eine Feststellung. Und natürlich die Isolation des Iran, also die Schwächung des Einflusses Russlands auf seine historisch dominierten Räume. Die Exklusion, der Ausschluss des Iran aus der regionalen Kooperation sind zwei strategische Ziele der Vereinigten Staaten, die sie mit Nachdruck verfolgen und zum Teil auch durchaus einflussvoll verfolgen. Wie viel habe ich denn noch? Geht noch. Gut. Ich habe so Angst. um noch zu einem Schwerpunkt zu kommen, skippe ich jetzt einiges und möchte sagen, für mich gibt es vor diesem Hintergrund des regionalen Vakuums im Sinne einer regionalen Existenz und der externen Penetration des Raumes eine zentrale Achse, die den Schwarzmeerraum geprägt hat und weiter stark prägen wird. Und das ist die Achse Ankara-Moskau. Die Beziehungen zwischen Russland und der Türkei. Und sagen wir es ganz offen, die einzigen Player in der Region, die eine Rolle spielen, sind Russland und die Türkei. Die Ukraine spielt keine, auch aus selbstverschuldeten Gründen. Sie hat sich nie um diese Region gekümmert. Sie fängt jetzt langsam an, nicht zuletzt auch im Hinblick auf Energiefragen. Aber alle anderen Player sind keine Player. Verzeihen Sie, wenn Vertreter und Vertreterinnen dieser Staaten, die ich als Nicht-Player bezeichne, das vielleicht nicht gerne hören, aber objektiv gesehen ist es die Achse Moskau-Ankara, sind es die Beziehungen zwischen der Türkei und Russland, die wesentlichen Prägeeffekt, wesentliche Prägekraft haben für die Entwicklung der Region. Und die Beziehungen zwischen Russland und der Türkei waren in den 90er Jahren äußerst schlecht. Also sie waren schlecht, weil es von russländischer Seite erhebliche Vorwürfe gab in der Türkei, man würde mit pan-türkischen Visionen, man denke an die Ideen von Präsident Turgut Özal, versuchen, Russland aus den kaukasischen und vor allem aus den zentralasiatischen Räumen zu drängen. Sie waren schlecht, weil die russländische Seite der Türkei vorgeworfen hat, sie würde im Konflikt im Nordkaukasus zugunsten der sezessionistischen tschetschenischen Rebellenpartei ergreifen. Und sie war auch deswegen relativ schlecht, weil wir auf beiden Seiten innenpolitisch in den 90er Jahren extreme Instabilitäten hatten. Die innenpolitische Landschaft in der Türkei war extrem fluide, um es vorsichtig auszudrücken. In Russland gab es extreme Verwerfungen und deswegen war auch die Zusammenarbeit zwischen diesen Staaten in den 90er Jahren schlecht. Seit 2000, und es gibt zwei Namen, die man dazu erwähnen kann, gibt es deutliche Verbesserungen in den Beziehungen. Die Namen sind natürlich Wladimir Wladimirovich Putin und Recep Tayyip Erdogan. Die haben auch für Stabilität, wie man das bewerten mag, in ihren Ländern gesorgt und sie haben proaktiv eine Verbesserung der Beziehungen zwischen beiden Staaten versucht. Beziehungen, die auch deswegen besser werden konnten, weil die Beziehungen der Türkei mit der Europäischen Union zusehends konfliktorisch geworden sind und weil es zwischen der Türkei und den Vereinigten Staaten aufgrund vor allem der Irak-Intervention von 2003 extreme Verwerfungen gab. Also die Bedingungen für eine Intensivierung der Kooperation waren positiv gegeben. Wo hat man kooperiert? Natürlich vor allem wirtschaftlich. Der Handelsaustausch, der Austausch von Direktinvestitionen hat deutlich zugenommen zwischen beiden Staaten. Russen machen etwa 10% aller Touristen mittlerweile aus. Es gibt auch eine wachsende Zahl von interkulturellen Heiraten. Die Türkei ist im Bereich des Bausektors in Russland sehr stark aktiv, nicht nur in Russland, in der ganzen Region. Die Türkei, das ist die Spezialität de la Maison, um es mal so auszudrücken, der Türkei. Also es gibt eine starke wirtschaftliche Verflechtung zwischen diesen beiden Staaten mittlerweile. Sie arbeiten in der Energiefrage sehr stark zusammen. Darauf komme ich zurück, wenn ich dann im zweiten Panel über Energie sprechen werde. Könnte einiges noch dazu sagen, was die Intensivierung der Beziehungen ausmacht. Nur diese jetzt in den letzten Jahren positiv gestalteten Beziehungen zwischen Russland und der Türkei, diese Verdichtung in den Beziehungen, diese sich herausbildende Kooperationsachse, ist wichtig für die Region, und die Türkei hat als ein Staat sehr gut verstanden, dass jede Aktivität, sei es der NATO, sei es der Europäischen Union, sei es der Vereinigten Staaten in der Schwarzmeerregion, die Balance of Power, die Gleichgewichte in der Region verändert, nicht im türkischen Interesse ist. Und das schätzt Moskau, wiewohl man in inhaltlichen Fragen weiterhin Differenzen hat, und man nicht davon sprechen kann, dass es jemals zwischen der Türkei und Russland so etwas gibt wie eine strategische Partnerschaft. Aber das Verständnis füreinander, für die wechselseitigen Interessen, ist sehr groß. Nur zwei letzte Sätze. Was ich sagen möchte, sind wirklich nur zwei. Das Konfliktpotenzial zwischen diesen Staaten ist weiterhin da. Und es gibt daher das Risiko disruptiver Entwicklungen in den Beziehungen, und das würde die Stabilität dieser geografischen Region unterhöhlen, aushöhlen. Das sind Konflikte unterschiedliche Positionen im Hinblick auf ethnoterritoriale Konflikte, Armenien, Bergkarabach hier als allererstes zu nennen. Es sind unterschiedliche Positionen, was die Demokratisierung von Staaten betrifft, Russland mit einem pro-autoritären, mit einer pro-autoritären Haltung, was die Regime in der Region betrifft, die Türkei mit einer Sympathie für Demokratisierung und Modernisierung. Es gibt sicherlich einen wesentlichen Clash im Energiesektor, Southern Gas Corridor versus South Stream. Es gibt Differenzen zwischen den beiden Staaten im Hinblick auf die Conventional Forces in Europe, Vertragssituation. Es gibt Differenzen, sehr starke Differenzen mittlerweile zwischen beiden Staaten im Hinblick auf die Beteiligung der Türkei am amerikanischen Ballistic Missile Defense System, die Stationierung eines Radarsystems auf der Türkei im Rahmen dieses Systems, und ganz aktuell, ohne das jetzt hier auszuführen, erhebliche Verwerfungen, Sie haben das in den Medien beobachtet, über die Syrienfrage. Das Verhalten Russlands und der Türkei in der Syrienfrage ist diametral anders. Kurzum, die Achse Moskau-Ankara ist wichtig. Sie hat sich erheblich verbessert, die Beziehungen haben sich verdichtet. Sie trägt zur Stabilisierung dabei, aber es gibt Risiken für diese Stabilitätsachse, die schlagend werden können. Und das würde die Region wieder in eine Zone wachsender Instabilität treiben. Und möchten das alle eigentlich auch nicht sehen. Ich danke.